Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Mein Gast heute ist Benjamin Pochhammer. Er war Gründer von Casper Health und hat sich dann entschieden, ein weiteres Startup, Ficus Health, zu gründen, mit dem Fokus auf KI, Dokumentationsautomatisierung in der Reha. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Heute habe ich als Gast Benjamin Pochhammer bei mir, Gründer von dem KI-Startup Ficus Health. Benjamin, ganz lieben Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr.
Max, ich bedanke mich. Ja, wir kennen uns schon lange und endlich darf ich hier in deinem Podcast auftreten. Also nichts schöner als das. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Du sprichst es an, wir kennen uns ja schon aus deiner Zeit bei Casper Health, einem, ich würde es mal in meinen Worten ganz unbescheiden sagen, der erfolgreichsten Reha-Startups in Deutschland oder das Vorzeige-Reha-Startup vielleicht. Und jetzt bist du nochmal zu einem anderen Thema gewechselt. Willst du uns einmal abholen, wie hat sich da so deine Geschichte entwickelt und warum machst du das, was du heute mit Ficus machst?
Sehr gern. Also ich bin ja schon zu Casper eigentlich so ein bisschen aus einer ganz anderen Ecke reingekommen. Baue jetzt letztendlich seit 17, 18 Jahren bin ich jetzt in dieser Startup-Welt unterwegs und baue sozusagen SaaS-Services auf. Und dann, als wir das Unternehmen da Mylory ja etwas abgewickelt haben, das war ja ein spannendes Unternehmen, was wir damals in der Logistikbranche gemacht haben, kam dann ein Freund von mir zu mir aus der Reha, der klassisch Reha macht. Und sagt, Benni, sag mal, du kannst digital so ein bisschen und ich kann Reha, wollen wir nicht was zusammen machen, weil hier muss was gemacht werden. Und wie ich halt so bin, habe ich nach einer kurzen Analyse, zu viel darf man auch nicht analysieren im Startup, sonst fängst du nie irgendwas an, ist so ein bisschen meine Erfahrung, haben wir dann gemeinsam Casper zu dritt gegründet mit dem Max Michels und Max Wallenfels. Und das durfte ich dann 8 Jahre mit aufbauen. Und ja, wie du gesagt hast, sind wir auch stolz drauf, haben ein Produkt in der digitalen Therapie entwickelt, was jetzt so ein bisschen der Marktführer in der digitalen Reha-Welt geworden ist und auch immer noch fleißig wächst. Ja, von daher wirklich spannendes Umfeld. Und aber nach so 7, 8 Jahren hat es mich dann wieder so ein bisschen angetrieben und gesagt, naja, bin ich jetzt derjenige, der jetzt hier ein 200-300-Mann-Unternehmen weiter besser macht? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Und dann hatte ich die Chance, was wir auch dann so in dieser Partnerschaft, muss man das ja erstmal platzieren, hatte ich die Chance, nochmal was Neues zu machen, ohne wirklich zu wissen, was. Also ich bin dann wirklich erstmal bei Casper rausgegangen, um eigentlich so, ich glaube, dieses Ü40, 2 Kinder, ich will mal ein bisschen das Klima verbessern, so ein bisschen die Gedankenwelt ist in mir ein bisschen aufgegangen. Yeah. Hab dann auch sogar was im Klimabereich gemacht mit P1 Fuels, was so ein E-Fuels-Thema war. Das habe ich mir wirklich mal ein Jahr lang angeguckt. Dann aber auch relativ schnell gemerkt, ui, da nochmal in die Welt einzusteigen, das ist nochmal ganz was anderes. Und dann kam das eine zum anderen. Dann bin ich hier zu Freunden von mir im KI-Campus von Merantix reingegangen. Ja. Also der hier Adrian Locher und Rasmus Rothe, die ich sehr lange schon durch Entrepreneurs Organization kenne. Also da, wo man sich so ein bisschen so Selbsthilfegruppe für Unternehmer.
Ja.
Und da habe ich dann mit denen gemeinsam eigentlich nochmal Businessmodelle angeguckt und insbesondere natürlich mit meinem Fable für die Rehabilitation oder fürs Gesundheitswesen eigentlich generell. War noch gar nicht der Plan, dann wirklich für die Reha nochmal was zu machen. Aber dann kommt man natürlich relativ schnell dahin, wo hat man eigentlich seine Kontakte?
Ja.
Wo spricht man mit den richtigen Leuten? Und wo kriegt man relativ schnell mal ein Gefühl dafür, was kann man eigentlich noch für einen Mehrwert bieten? Und so bin ich zu Ficus gekommen.
Ja? Ich finde, du sprichst da was ganz Interessantes an, nämlich, dass man im Gesundheitswesen, und ich glaube, das geht ganz vielen so, ich weiß nicht, versumpft ist wahrscheinlich das falsche Wort, das hört sich ein bisschen negativ konnotiert an, aber dadurch, dass es in dem Bereich einfach so viele Probleme zu lösen gibt, wenn man einmal seinen Fuß sozusagen in dem Sektor hat, dann sieht man, glaube ich, auch immer weitere neue Opportunitäten. Und ich glaube, das war insofern ganz gut getimt, als dass natürlich mit KI als neue Technologie sich da auch ganz neue Wege eröffnet haben, neue Probleme auf eine ganz neue Art und Weise zu lösen. Also insofern gutes Timing, glaube ich.
Ich glaube auch. Also ich meine, du kennst dich ja jetzt da bestens aus und ihr macht ja auch wahnsinnig viel KI oder seid da ein Vorreiter, sage ich mal, auch in der Gesundheitsbranche, im Gesundheitswesen. Hier war es natürlich schon so, dass das KI irgendwo in vielen Bereichen ja schon eingesetzt wird, aber im Gesundheitswesen, also auf jeden Fall in dem ganzen Reha-Markt, in dem wir tätig sind, zwar ein Thema ist, aber noch keiner in der Welt da wirklich eingesetzt hat. Also keiner so, dass man skalierbar oder in den Prozessen wirklich schon verankert hätte. Da sind wir wirklich noch am Anfang. Ja. Und ich sag mal, dann guckt man ja einmal so ein bisschen über den Teich nach Amerika und oder auf die Nordics oder nach Israel, wo dann die sagen, wieso, das machen wir schon seit 10 Jahren so ungefähr. Ja. So. Ja, dann sagen wir, okay, wir irgendwie nicht. Aber der Wille ist da.
Ja.
Und das ist vielleicht nochmal auch was für mich der größte Unterschied zwischen Kasper und Ficus ist. Wenn ich mir überlege, wie wir vor 10 Jahren unsere Software verkauft haben und wie schwierig es war und wie die uns überhaupt nicht für voll genommen haben. Gesagt, was wollt ihr? Es gibt doch noch nicht mal Leute mit Smartphones, die irgendwie eine digitale App irgendwie. Ja, das waren halt dann die Gründe, warum jemand gesagt hat, nee, für unsere Kundschaft wäre das nichts. Und dann kommt man ja relativ schnell dahin, dass der Patient nie das Bottleneck ist, sondern das System das Bottleneck ist.
100%.
Ja, also, und das muss man so ein bisschen verstehen. Ich finde, da hat jetzt bei Ficus, was ja wirklich ein junges Unternehmen ist, wenn man sich überlegt, wir haben ein bisschen über ein Jahr gestartet, totaler Paradigmenshift gefühlt. Die sind alle absolut willig und sehen die Themen und sehen die Probleme und die wollen. Die Frage ist nur, wie.
Ja.
Ja, und wie kommt man jetzt so an diesem Markt vorbei, dass man auch wirklich etwas technologisch reinbringt.
Ja. Ja. Tatsächlich, ich finde mal, in Deutschland könnte man meinen, sozusagen, es gibt noch gar nicht so viele KI-Möglichkeiten für das Gesundheitswesen, eben weil die Adaption noch so verhältnismäßig niedrig ist. Obgleich wir in anderen Ländern sehen, USA, Skandinavien, ich habe das schon ganz oft hier in dem Podcast erzählt, aber ich droppe die Zahl nochmal. In den USA, innerhalb von 2 Jahren, haben 50% aller stationären Krankenhäuser einen AI-Scribe angeschafft.
Mhm.
Und in Deutschland sind wir heute noch an einem Punkt, wo im stationären Bereich, ich spreche es für Akutkliniken, wirklich so gut wie niemand diese Technologie benutzt. Also wir sehen eine relativ starke Adaption im ambulanten Bereich, bei MVZs, bei niedergelassenen Ärzten, aber wirklich im stationären Klinik-Setting immer noch eine sehr, sehr niedrige Penetration.
Und warum?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, zum Schluss haben wir eine gewisse Komplexität, die wir in deutschen Kliniken haben, mit Datenschutz, AI Act, Mitbestimmungsrecht, Betriebsrat etc., die bei dieser Art von neuen Anwendungen erstmal eine gewisse Unsicherheit im Entscheidungsprozess auslöst. Ich glaube, das ist das eine. Das wird sich aber lösen. Und das zweite ist, glaube ich, auch ganz klar die sehr angeschlagene wirtschaftliche Situation der Kliniken. Mhm. Weil natürlich AI Scribes, pauschalisiert jetzt ein bisschen, vom Investment her, wenn man das wirklich at scale machen will, doch ein relativ großes Investment darstellen für die meisten Akutkrankenhäuser. Und das, glaube ich, viele nicht leichtfertig tätigen wollen derzeit, sondern erstmal abwarten wollen, ob sich in Referenzcases wirklich auch ein direkter, ich nenne es jetzt mal Return on Invest, darstellt. Das ist so das leidige Thema, was wir in der Kliniklandschaft in Deutschland haben. Irgendwie sind keine Mittel da, um in nice to have zu investieren, sondern alles muss sich irgendwie sehr, sehr schnell amortisieren, damit die überhaupt investitionsfähig sind.
Mhm.
Und ich glaube aber, dass wir, selbst wenn man also nicht über Personalabbau spricht, was, glaube ich, hier eh kein Thema ist in dem Klinikbereich, dass man
nicht
alleine mit der Einsparung von Überstundenkosten und Honorarkräften, die man einfach on top dazu buchen muss, weil das eigene Personal so überlastet ist, dass man damit schon den Return on Invest hinkriegt.
Mhm.
Mal ganz abgesehen von den eh hohen Kosten durch Personalfluktuation. Ich habe da neulich vom Deutschen Krankenhausinstitut eine Zahl gelesen, 16% sozusagen der gesamten Belegschaft in einer Klinik rotiert pro Jahr raus. Und in den sozusagen patientennahen Bereichen sind es zum Teil bis zu 30%. Also wenn man das einfach senken könnte durch bessere Arbeitsbedingungen, wo wir eine ganz klare Studienlage auch aus anderen Ländern haben. Ich glaube, alleine damit hätte sich das Investment schon amortisiert, weil man natürlich mit den Neuanstellungen Effizienzverlust hat, Kliniken super viel Geld auch für Recruiting ausgeben. Ne? Also ja, aus meiner Sicht eigentlich ein offensichtlicher Case, aber wir haben ja ein bisschen länger gebraucht als die anderen.
Ja, wir müssen es halt jetzt vertreiben und dass die es alle auch wirklich verstehen. Ne? Wir müssen auf Mission
genau.
gehen.
Genau.
Ich habe natürlich so ein bisschen, also das ist halt so ein bisschen dieser Akutmarkt, der so dieser große Gesundheitsmarkt, ne, wo letztendlich diese ganzen Themen und auch die Bezahlung und so, da wissen wir ja, dass auch sehr viel gerade im Umbruch ist und Veränderungen da sind und die sind da wirklich sehr spitz auf Knopf, wie die extrem rechnen. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Hinblick darauf, dass ich durch das Verständnis der Reha, die schon anders funktioniert. Glücklicherweise, muss man auch sagen. In dem Sinne, das heißt, denen geht zum Beispiel momentan sehr gut. Reha ist voll. Ja, also es gibt kaum eine qualitativ hochwertige Reha, die muss sich heute nicht Sorgen machen, oder dass sie Patienten bekommt. Ja, und dann eher die eine schlechte Qualität haben, weil jetzt sehr viel nach Qualitätsregeln geht und wie viele Qualitätspunkte bekomme ich und so, aber es ist so ein Thema für sich. Ja, da könnte man noch mal einen Podcast drüber machen, wie wird eigentlich Qualität bewertet. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es in der Reha erstmal, dass die anders bezahlt werden, die haben andere Kostenträger, die haben andere Vergütungsmodelle, denen geht's relativ gut gerade. Die müssen halt sich eher jetzt darum Gedanken machen, wie kriege ich überhaupt noch Personal?
Ja.
Dann, woher kommt das Personal? Das Personal ist heute, also in einigen Bereichen ist 80% der Belegschaft, also der medizinischen Personals, ist ausländische Fachkräfte.
Ja.
Was ja nicht schlimm ist, ist ja gut. Ja, dass wir überhaupt die noch bekommen, dass die auch dahin wollen. Ja. Bloß, wie dokumentieren die denn?
Ganz genau.
Woher haben die denn gelernt zu dokumentieren? Und jetzt kommt da halt relativ schnell, hat man, da will ich ein bisschen auch in die Vorteile reinkommen, warum ich sehe, dass unsere Vertriebszyklen momentan relativ kurz sind. Also ja. das war ich halt so nicht gewöhnt.
Ja.
Ja, als Kasper war 12 Monate, war schon gut.
Ja.
Ja. So.
Absolut.
Eher 18. So. Ja, letztens habe ich ja von meinem alten Kollegen gehört, jetzt hat ein Kunde, den wir vor 5 Jahren angesprochen haben, hat jetzt mal gekauft.
Ja.
So. Also das sind wirklich lange Prozesse. Die haben wir jetzt gerade so bei 3 Monaten. Ja. Und also das wirklich so vom Erstgespräch bis hin, dass sie sagen, ja, lass uns das jetzt testen oder lass uns das jetzt kaufen.
Ja.
Also dieser Wille und auch das, diese Probleme, die da sind. Wir haben Fachkräfte nicht mehr. Wir haben hohe Kosten. Wir haben noch Prozesse, die sind extrem alt. Ja,
ja.
Also da, wir haben noch Schreibkräfte oder externe Schreibkräfte, ja, die noch irgendwie was zusammenfriemeln etc. Ja, die sind wahnsinnig wichtig heute, weil die das alles zusammenbringen, aber denen könnte auch zugearbeitet werden.
Ja.
Und da geht es gar nicht darum, nur die Schreibkräfte irgendwie zu ersetzen durch eine KI, sondern die zu entlasten und überhaupt Berichte rechtzeitig fertig zu machen.
Ja.
Weil die müssen auch irgendwann fertig werden.
Absolut.
Und die werden nicht fertig. Und ja, da haben wir noch viele Kliniken, haben da ein absolutes Problem, dass die das nicht, also 10 Tage nach der Entlassung ist ein Lastbericht nicht fertig. Da fragen sie, warum? So, und wenn man da reingeht und diese Themen anspricht und klare Zielsetzung macht, dann merkt man auf jeden Fall schon mal diese Offenheit. Gut, dann kommen wir zum Thema Datenschutz und Co. Dann hat man halt die immer in diesen Einrichtungen. Und das verlangsamt schon natürlich extrem Prozess, weil die selber auch nicht wissen und sagen, können wir das denn überhaupt nutzen?
Ja.
Ja. Und so, und ich meine, die wirst du kennen, diese Themen. Und dann sitzt man da und kann wieder Monate warten, bis einer irgendwie was zustimmt und so. Ja, gut, damit muss man umgehen, das muss man antizipieren.
Das gehört zur Branche zum Schluss. Ich meine, jetzt rein kommerziell gesprochen, hat es auf einer anderen Seite irgendwie auch wieder den Vorteil, eine Eintrittsbarriere, ne? Wenn man einmal gut platziert ist, schützt einen auch, aber zum Schluss hemmt das natürlich die Innovation einfach.
Ja, also nicht bereit auf jeden Fall mal irgendwie mal was auszuprobieren.
Ja.
Ja, also es geht schon eher so, dass man wirklich ganz klar den Vorteil drin haben muss und am besten schon alles bewiesen haben muss, bevor die überhaupt angefangen haben, irgendwas zu nutzen. Ja, das funktioniert natürlich meistens so mit Technologie so einfach nicht. Ja? Oder auch da dem Kunden oder dem Nutzer zu sagen, naja, du musst erst mal anfangen, deine Prozesse zu verändern. Ja, also du kannst nicht einfach sagen, du nimmst jetzt eine Technologie und die läuft neben deinen normalen Prozessen.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Ich finde, das ist ein ultra wichtiger Satz, Benjamin, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass Kliniken, ich meine, ich bin jetzt eher vom Akutbereich geprägt, eine Technologie einkaufen in einer gewissen Erwartungshaltung, und nicht jedem klar ist, dass der Mehrwert eigentlich dann erst durch die Prozessänderung in der Praxis kommt und die Technologie dafür der Enabler ist, aber nicht die Technologie als Selbstzweck da jetzt irgendwie magisch einen Mehrwert hinzaubert.
Ja, also genau so ist es. Und ich glaube, das versuche ich aber auch ehrlicherweise im ersten Gespräch zu sagen. Also wir sind hier kein Wundertüte.
Ja.
Ja, also wenn ihr das nutzt, dann müsst ihr auch wollen. Ihr müsst Veränderung wollen. Ihr müsst irgendwas in den Prozessen verändern zum Guten. Und da wollen wir euch mitnehmen. Und wenn ihr Technologie einsetzen wollt, die euch helfen kann, dann hier gerne. Ja, wir tun alles dafür, dass diese Technologie funktioniert und dass ihr sie nutzen dürft und. Aber wir müssen gemeinsam eure Prozesse anpassen. Wir müssen transformieren. Wir müssen, weil dann habt ihr alle Vorteile, die das auch mitbringt. Und der es versteht, der kann auch sehr, sehr schnell damit dann Vorteile generieren. Ja. Der es nicht versteht und sagt, nö, das hat ja nicht funktioniert, weil hier und dort, aber so funktioniert es nicht. Ihr müsst es wollen und ihr müsst alle eure Mitarbeiter mitnehmen. Ja, wenn ihr die dann immer da, wenn jeder machen darf, was er will, was ehrlicherweise in Kliniken viel ist.
Ja, ja.
Also das ist unglaublich. Da macht ein Arzt in der gleichen Abteilung eine andere Doku-Prozess wie der andere Arzt. Sag ich, wieso macht ihr das so? Ja, und da gibt es aber auch keine Antwort.
Ja. Falls geht.
Das haben wir immer so gemacht.
Ja.
Und also da muss man wirklich schon noch viel, viel Muße reinstecken. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen als noch einen weiteren USP auch nehmen. Wenn man es schafft, die Person sozusagen mitzunehmen, dann hat man einen großen Vorteil sozusagen auch geschaffen.
Ja.
So.
Und vielleicht noch einmal ganz konkret nachgefragt, was genau macht ihr mit FICOS Status Quo heute?
Ja, also FICOS hat gestartet letztendlich mit einem typischen AI-Scribe. Das heißt, wir gehen heran, dass wir sagen, hier hast du ein Mikrofon, du hast unsere Plattform, die kannst du an den Computer anschließen. Patient kommt rein, wir unterhalten uns und das ganze Gespräch wird transkribiert. So, also dann sagen in Echtzeit, ja, und dann kann ich reingehen und alle Informationen, die ich aus diesem Gespräch bekommen habe, werden dann verarbeitet. Und da nutzen wir dann halt Sprachmodelle. Ja, das meiste, was die kennen, ist ja so ein von OpenAI, so ein ChatGPT oder so. Wir nutzen jetzt ein anderes. Ja, also das ist jetzt nicht das, was wir nutzen, aber dass wir Sprachmodelle nutzen, um diese Daten so zu verarbeiten, dass ich nachher ein Ergebnis herausgezogen habe, welches für mich wichtig ist oder relevant ist. Das kann jetzt für jeden Arzt eine Theorie angepasst werden oder für jede Einrichtung.
Ja.
So, aber dann habe ich letztendlich schon eine Dokumentation, nachdem ich überhaupt mit dem Patienten gesprochen habe.
Ja.
Ohne, dass ich dann nochmal irgendwas niederschreiben muss oder mich nochmal hinsetzen muss. Ich muss natürlich nochmal prüfen, ist die Doku genau die? So, ja, das ist jetzt kein Medizinprodukt oder dass ich jetzt sage, okay, ich kann dann auf den Knopf drücken und das Thema ist vorbei, sondern ich habe noch die Hoheit als Arzt. Das ist ja auch eine richtige Frage, ne? Was habe ich denn eigentlich noch und so und kann ich das dann einfach so nutzen?
Ja.
Dann habe ich noch die Hoheit. So, das ist sozusagen, das nennen wir dann Sprache zu Text. Ja, also wir bringen sozusagen ein Gespräch, einen Patienten, Ambient Recognition, bringen wir dann sozusagen in Text. Und was wir jetzt halt machen, und das ist so ein bisschen, wenn wir auch mal in die Richtung, warum macht es eigentlich Sinn, sich zu spezialisieren? Weil AI Scribe, okay, das funktioniert jetzt für einen. Ja, da kommen ja auch dann Nutzer und sagen, ja, wieso, da kann ich doch auch ChatGPT nutzen oder so.
Ja.
Da kann ich reinsprechen und dann mache ich da ein bisschen mein Prompting und alle so Hobby-Prompter, die sagen dann, die gibt es zum Teil so.
Ja,
also das finde ich ja immer spannend, dann solche Diskussionen sagen, ist ja super, dass ihr da schon was versucht.
Ja.
Von daher ist ja auch richtig so, dass man auch selber da irgendwie rangeht. Da ist halt die Frage, darf man das so nutzen, allein schon aus regulatorischer Sicht. Aber dass wir halt dann sozusagen schaffen, da ein richtiges Ergebnis herauszubekommen und letztendlich jetzt auch anhand des Feedbacks aus der Reha den Prozess einmal richtig zu definieren. Weil es ist letztendlich nicht nur damit getan, dass ein Patient jetzt reingekommen ist und ich habe ein Aufnahmegespräch gemacht, sondern ich kriege noch Informationen über Anamnesebögen.
Ja.
Ich kriege noch Informationen über irgendwelche Befunde, über Klinikentlassberichte. Also ich habe ein Pamphlet von Informationen, die müssen auch verarbeitet werden, damit ich überhaupt diesen Überblick zum Patienten habe. Das heißt, wir haben sozusagen angefangen, nicht nur Sprache zu Text zu verwandeln, sondern auch Text zu Text zu verwandeln, damit wir ein komplettes Bild des Patienten haben und auch die komplette Patient Journey, wie man sie so schön nennt, also Patientenkarriere. Und es ist ja ein bisschen anders als in Akut, da ist ein Patient meistens sehr kurz da oder sollte, hoffentlich. In der Reha ist es halt immer standardmäßig 3 Wochen oder in der Psychosomatik 5 Wochen oder in der Sucht sind 20 Wochen, wo ich halt einen Patienten die ganze Zeit drin habe und wo Informationen immer wieder reinfließen müssen, die letztendlich meine Dokumentation verändern können.
Ja.
Und das ist da, wo wir uns mit FICOS drauf spezialisiert haben. Ja, so, und das sind genau eigentlich diese, mit dieser Technologie arbeiten wir, um sozusagen ein perfektes Ergebnis hinzubekommen. Ja. Und das ist dann von Klinik zu Klinik verschieden.
Ja. Ja,
also wir arbeiten mit jeder Klinik an einer Verbesserung der Ergebnisse und versuchen dann natürlich auch den regulatorischen Pflichten, die sie gegenüber den Kostenträgern gerecht zu werden. Sodass sie eine vollständige, qualitativ und quantitativ hochwertige Dokumentation sichergestellt haben. So.
Ich finde das super spannend, weil es, glaube ich, auch ganz gut eine Hypothese zeigt, an die ich ganz stark glaube, nämlich dass der Mehrwert auch durch diesen Prozessfokus vor allem kommt. Du hast selber schon an dem Beispiel von ChatGPT gesagt, der ganze Scribe-Bereich ist ja unglaublich competitive insgesamt. Ich glaube, wir haben in Deutschland alleine 20, in Europa 60, zum Teil mit wirklich extrem viel Funding auch, was da früh reingeflossen ist. Und irgendwo muss man sich ja fragen, wie erfolgt denn die Differenzierung, wenn sozusagen die Sprachmodelle an sich eigentlich zu so einer Art Commodity werden? Klar, jeder macht so ein bisschen Feintuning, um sich vielleicht mal an so ein paar Sprachgewohnheiten anzupassen, aber zum Schluss ist das jetzt auch kein langfristiger USP. Und ich glaube, du hast es eigentlich sehr gut eigentlich beschrieben, der Mehrwert muss zum Schluss durch diesen speziellen Prozessfokus kommen, weil wenn man für einen gewissen Prozess wirklich ein qualitativ sehr gutes Ergebnis erzielen will, dann braucht man da einen gewissen Spezialisierungsgrad, weil das Model immer nur ein Teil dieser Prozesspipeline sein kann.
Also sehe ich 100% genauso. Der eigentliche Vorteil steckt nachher im Detail. Und da kann man sich differenzieren. Und definitiv, und auch, also da ist es auch nicht nur, geht es nicht nur um Preis oder um solche Themen, sondern es geht wirklich um das Ergebnis, weil wir ja im Gesundheitswesen, ich meine, warum machen wir das, was wir machen? Wir wollen die Versorgung verbessern. Ja? Wir wollen irgendwie, dass die Versorgung sichergestellt wird und dass die Versorgung verbessert wird und dass Ärzte und medizinisches Personal besser arbeiten kann, die richtigen Informationen am richtigen Ort und last but not least, der Patient eine bessere Versorgung bekommt. Ja. Ja, weil wir halt alles. Und dafür können wir ja KI nutzen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Die Frage ist nur, für welchen Bereich wir welches Produkt nutzen.
Genau.
Und für jedes Produkt gibt es den Maske. Ich nenne das immer den maßgeschneiderten Anzug.
Ja.
So, wenn du den nicht hast, ja, dann kannst du vielleicht irgendwie dir die ich sag jetzt mal, den Golf kaufen. So, der fährt. Aber die Frage ist, was habe ich denn dann nachher für eine Qualität? Ja, nicht, dass die Golf jetzt die Qualität hätte. Ich glaube, das habe ich auch. Aber du weißt schon, was ich meine. Sozusagen dieses ich habe sozusagen ein Massenprodukt. So, das kann irgendwo mir was helfen. Das bringt mich vielleicht auch von A nach B.
Ja.
Die Frage ist, wie viel hilft es mir denn wirklich? Und habe ich damit echt was gewonnen?
Ja.
So.
Ja.
Und ich sage immer, wir bauen dir einen maßgeschneiderten Anzug.
Ja.
Das machen wir für eure Prozesse. Deswegen, wir verstehen die Reha.
Ja.
Die verstehen wir rauf und runter jetzt, hoffe ich. Ja. Nach 10 Jahren in der Reha sollte ich irgendwas mitgenommen haben. und nehmen die Leute halt mit. Und das funktioniert. Und das glauben die mir. Und das können wir auch zeigen. Weil wir einfach ganz klar deren Endprodukt auch schon kennen. Wir wissen, wie muss ein Entlassbericht aussehen, damit ich damit abrechnen kann.
Ja.
Wir wissen, welche Informationen sind da relevant. Wir kennen die Stolpersteine, die in der Reha überall passieren können, wo überall Daten reinkommen. Und die wollen wir halt nutzen, um das perfekte Ergebnis zu bekommen. Und das macht uns aktuell einfach schnell. Und das wird uns abgenommen.
Ja.
Und das merken die. Und das merken wir auch in Pitches, wenn da andere AI-Scribe-Anbieter sind, dass die sagen, okay, wir haben unser Problem verstanden.
Ja.
Da wird mir auch dann wieder so wiedergespiegelt.
Ja.
Ja. Klar geht's dann auch nochmal, ja, aber euer Preis, ne, was müssen wir, da müssen wir jetzt nochmal was dran machen und so. Ja, aber gut, Qualität kostet auch, ja.
Ja.
Und wir wollen ja eigentlich, dass ihr damit auch eine Wirtschaftlichkeit habt. Also Return on Investment ist uns ganz wichtig und ihr sollt damit natürlich Effizienzen heben. Ihr sollt damit Kosten einsparen können auf anderer Ebene.
Ja.
Sonst würdet ihr es nicht kaufen. Und das ist dann letztendlich die Zielsetzung, die wir dann mit denen führen.
Ja. Du hast vorhin Ambient Listening erwähnt. Es gibt jetzt zum Schluss Anwendungen, wo ich sag mal eher rein diktiere, um meine Dokumentation zu machen, wobei ich es auch gar nicht diese ganz alten sozusagen Arzt-Diktat-Lösungen meine, sondern eher auch die modernen LLM-gestützten Approaches und dann eben diesen Ambient-Ansatz, wo man quasi einfach das Gespräch natürlich in seiner Gänze aufzeichnet und daraus dann die Dokumentation entsteht. Was für Erfahrungen macht ihr denn mit Einwilligungsbereitschaft der Praxis? Ich habe neulich da vor einer Reihe von Leuten aus Universitätskliniken gesessen und gepitcht und da war, ich sag mal so 50-50, würde ich sagen, der Split zwischen total geil, das revolutioniert die Art und Weise, wie wir Doku machen, alles wird einfacher und das quasi der Albtraum der totalen Überwachung, der hier gerade wahr wird. Und ich will ja mit meinen Patienten auch Sachen besprechen, wo ich will, dass sie nicht aufgezeichnet werden. Wie ist da so deine Erfahrung in der Akzeptanz dieser gesamtheitlichen Gesprächsaufzeichnung?
Also damit kommen natürlich gewisse Nutzer und sagen immer, naja, wie ist das denn? Und das wollen doch hier meine Patienten nicht. Wir machen zum Beispiel extrem viel Psychosomatik. Ja, ich glaube, wenn wir so über orthopädische Fälle nennen, ob jetzt da gibt es, glaube ich, keinen, der sagt, er will nicht, dass jetzt mein rechtes Knie, wenn wir darüber sprechen, dass das nicht aufgezeichnet wird. Ja? Also das ist natürlich, gibt da schon einen Unterschied. Und wenn wir jetzt aber mal eher so über die Themen reden, wenn wir so Psychosomatik, ne, da geht es dann um Selbstmordgedanken, um ganz schlimme Sachen, die in der Vergangenheit, in der Kindheit passiert sind, etc. Und dann kommen immer so relativ schnell dann so diese Meinung vom Psychologen, ja, will ich denn, dass das dann wirklich aufgezeichnet wird? Ja? Hinzu will ich, dass ich selber aufgezeichnet werde. Ja? Da geht es ja dann um Haftungsfragen und etc.
Ja.
Kommen wir erstmal zum klassischen, wie läuft's? Also ich brauche erstmal, wir machen so eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit den Einrichtungen. Das heißt, wir sind Auftragsverarbeiter. Wir nehmen deren Informationen auf und die können wir dann sozusagen verarbeiten. Das heißt, ich brauche im Zweifel jetzt kein schriftliches Zugeständnis des Patienten. So arbeiten wir und das ist so von unseren Datenschutzrichtlinien dann auch so auch möglich. Und wir geben halt den medizinischen Personal so gewisse Textbausteine, die sie nutzen können, um den Patienten aufzuklären. Das heißt, immer wenn ein Patient neu in eine Einrichtung reinkommt, wird dem mitgeteilt, wir dokumentieren mit Spracherkennung. Ist das in Ordnung für Sie? So, da war 99,9% ist fein. So, dass dann mal einer kommt und sagt, das mag ich nicht so gern, ist ganz selten der Fall. Ganz selten der Fall. Und was wir da halt gehend dann machen können, ist halt, dass der Arzt dann dementsprechend das Gespräch nicht aufzeichnet, sondern erst danach reindiktiert, so wie er es heute jetzt auch macht. Und das kann er dann auch mit Ficus machen. Ja. Das heißt, wir haben nicht nur diese Ambient Listening, sag ich mal, Produkt oder Feature, sondern wir haben auch gleichzeitig ein Diktat-Feature, so wie sie es von den alteingesessenen Spracherkennungstools nutzen, was die danach nutzen können, um dann auch natürlich in Ficus dann weiter zu dokumentieren. Ja. Wenn es da irgendwie, ich meine, das Mikrofon steht heute weit weg, das steht nicht dazwischen, das steht nicht. Der Patient ist ganz, wie wir am Anfang schon meinten, der Patient ist wieder nicht das Bottleneck.
Ja.
Das ist dann wieder der Arzt, der sich vielleicht irgendwie so ein bisschen gläsern fühlt und sagt, naja, werde ich jetzt hier wirklich aufgenommen, das Transkript. Das heißt, dann gibt es Transkripte, wie habe ich eigentlich mein Gespräch so richtig durchgeführt.
Ja.
So. Dahingehend kann auch die Einrichtung entscheiden, darf das Transkript nur der Arzt selber sehen, der das, oder der Psychologe, der aufgenommen hat, oder sollen es alle sehen dürfen.
Ja.
Kann die Einrichtung entscheiden.
Ja.
Ja, also da geben wir sozusagen auch schon eine Art maßgeschneiderten Anzug, um auch diesem Problem halt gerecht zu werden. Ja. Das heißt, dass jeder sich damit wohlfühlt, auch mit so einem System zu arbeiten.
Ja.
Es muss eine Verbesserung herbeifinden. Ja. Es muss ein Vorteil für alle Nutzer da sein. Ja. Und das glauben wir dann damit aber auch gerecht zu werden. Aber wie gesagt, nochmal zur Frage, Patient, wie immer, ich will gesund werden.
Ja.
Also ist meine Einstellung, meine persönliche Einstellung. Ja. Und wenn ihr dafür das und das braucht, dann bitte macht das so. Ich vertraue euch da, dass das gut funktioniert. Und im Zweifel habe ich eine bessere Versorgung dadurch.
Ja. Ich finde auch schon alleine und zum Schluss gerade auch bei sensiblen Gesprächen, der Vorteil, auch wenn man sich komplett auf den Gegenüber konzentrieren kann, ist auch enorm. Also ich kenne das in meinem persönlichen Leben eher noch so von Hausarztbesuchen vielleicht vor ein paar Jahren. Aber es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob jemand einem in die Augen schaut und sich wirklich auf den Gegenüber konzentriert oder ob man ständig wegschaut und dann irgendwas am PC schreibt, einfach um die Dokumentation nebenbei manuell zu machen.
Da habe ich auch eine Anekdote dazu. Ich weiß gar nicht, wer mir das noch sagt. Also eine der größten Studien, die in Amerika bezüglich AI-Scribe gemacht worden ist, kam auch zum ziemlich ähnlichen Erkenntnis. Was ist eigentlich der größte Vorteil von AI-Scribe? Der größte Vorteil, und da sind Tausende von Patienten durchgegangen, also das sind Tausende von Ärzten, Nutzern, die wirklich in dieser langen, angesehenen Studie drin waren, dass der größte Vorteil ist zufriedenere Ärzte und zufriedenere Patienten. Weil plötzlich nämlich natürlich viel mehr Zeit auf meine wirkliche Gesundheit und nicht, oh, ich muss ja noch dokumentieren, ich muss jetzt schnell machen.
Ja.
Ja? Sondern der Arzt kann sich auf den Patienten konzentrieren und muss sich nicht noch Sorgen machen, dass ich nicht gerade hier noch irgendwie alles mitschreibe und irgendwas vergesse und, weil er hat ja einen anstrengenden Tag.
Ja.
Und das ist aus der Studie ganz klar, der größte Vorteil ist zufriedenere Patienten und zufriedenere Ärzte. Gut, was will man mehr?
Ja.
letztendlich.
Ja.
Ja, wenn es dann noch wirtschaftlich Sinn macht, dann, dann sollte man das in jedem Fall auch einsetzen. Und ich bin auch voll der Überzeugung, dass das eine Verbesserung macht. Okay, ja. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja?
Was glaubst du, wie das ganze Thema sozusagen überhaupt die Datenverfügbarkeit sozusagen mit beeinflusst und wie wir auch mit Daten weiterarbeiten können innerhalb einer Klinik? Jetzt kenne ich mich im Reha-Bereich nicht so gut aus wie im Akutbereich, aber ich würde mal mutmaßen, dass ihr wahrscheinlich die gleichen Interoperabilitätsherausforderungen habt mit den Klinikprimärsystemen, wie es auch im Akutsektor der Fall ist, oder?
Ja, vollkommen. Einer der größten Bottlenecks. Was mir auch sehr am Herzen liegt, dass hier eigentlich eine Verbesserung herbeigeführt werden muss. Ja, ob das jetzt regulatorisch ist oder wie auch immer, ich weiß, Regulatorik ist immer schön, wenn die verpflichtet werden.
Ja, der hat es versucht.
Ja, der hat es versucht und es wird dann nicht umgesetzt. Ja. Wie will man auch? Ja, man kann ja niemanden dann so wirklich verpflichten oder was will man da jetzt für Strafen setzen und, und. Das ist ja auch eigentlich der falsche Herangehensweise. Ja. Das ist ja eigentlich, ich bin ja auch eigentlich mal ein Freund mit positiven Sachen. Also wenn du das machst, dann ist gut. Aber die Primär-KISS-Systeme sind natürlich immer sehr monolithisch unterwegs und wollen alles am liebsten selber machen und. Also nicht so ein bisschen, ich würde sagen, so amerikanisch geprägt, wo viel mehr Schnittstellen rechts und links und viel einfacher, sage ich mal, sich anzuschließen. Das wäre natürlich so der Wunschgedanke, dass jeder wirklich jede Innovation betreiben kann und dass man da reingehen. Aber wir haben genau die gleiche Thematik natürlich im Reha-Markt, das sind auch zum Teil die gleichen Player, die natürlich da auch die gleichen also Systeme anbieten. Aber um mal das Positive zu sehen, es gibt auch die sich sehr wohl öffnen. Das heißt, wir haben da auch einen Longtail, ne? Also dass man sagt, okay, man hat auch viele kleinere, die nutzen das schon und die binden das dann auch ein und die nutzen dann auch eine Schnittstelle. Und mit denen kann man relativ leicht, sage ich mal, sich da sozusagen mit einbinden.
Ja.
Das macht schon Spaß. Aber es gibt auch noch die Großen, die sehr wohl sagen, nee, wir machen es selber.
Ja.
Dann kommen die Kunden zu mir und sagen, also Benjamin, der ist schon klar, dass jedes Ticket, was wir denen geben, ein halbes Jahr dauert, bis die das so beantworten.
Ja.
Also bevor die was selber machen. Also da ist ein Vertrauensverlust, dass Innovation nicht durch die primären KISS-Systeme kommt heutzutage.
Ja.
Und dafür brauchen die uns. Und das verstehen die auch. Und das auch, würde ich sagen, Paradigmen-Shift. Wechsel so ein bisschen in diesen Gedankengang. Wir können uns nicht noch darauf verlassen, dass die KISS-Systeme jetzt mit den besten Lösungen kommen.
Ja.
Warum auch? Die haben andere größere Probleme. Ne? Ja. Sie müssen die ganze Infrastruktur und. Auf Kundenseite sind die bereit, auch solche Programme dann wie FICUS auch einzusetzen. Auch erstmal vielleicht als Standalone. Und dass wir uns dann aber darum kümmern, wie kriegen wir denn jetzt die Daten von A nach B? Weil Interoperabilität ist dann wichtig, um wirklich alle Vorteile auch dementsprechend auch zu haben. Damit ich auch die Daten an dem Platz habe, wo ich sie dann auch benötige. Und da gibt es heutzutage zum Glück ja auch schon andere Möglichkeiten. RPAs und was da dann genutzt werden. Und dann, da sind schon die ITler in den Kliniken schon sehr, auch ehrlicherweise zum Teil sogar sehr weit. Und die lieben solche Themen und gehen dann da schon mit um. Ist das jetzt die Ideallösung? Kann ich das so nicht sagen.
Ja.
Aber es ist eine Lösung.
Ja.
Es gibt Lösungen heute, die vielleicht einem auch davon ein bisschen unabhängiger machen von irgendwelchen KISS-Systemen, die dann versuchen, alles selber zu machen.
Ja.
Und das sehe ich auch als falsche Strategie, ehrlicherweise heute.
Ja.
Aber das ist ja meine Meinung.
Ja.
Das müssen die nicht so haben. Ja?
Zum Schluss, damit schafft sich ja so ein bisschen eine neue Grundlage, um dann auch weitere Probleme anzugehen.
Ja.
Was ist aus deiner Sicht der natürliche nächste Schritt sozusagen nach dem Scribe? Da sehen wir ja grundsätzlich, wenn das einmal in der Branche ist, eine schnelle Adaption. Man hat dann die Möglichkeit sozusagen aus den ganzen Gesprächen sozusagen die Daten rauszuziehen. Man hat vielleicht immer mehr Möglichkeiten, mit anderen unstrukturierten Datenquellen weiterzuarbeiten, vielleicht so ein paar Rückübertragungssachen über RPA etc. zu lösen. Das ist was wir gerade auch im PVS-Systembereich, die großen sozusagen digitalen Player, die im ambulanten sozusagen Arztbereich unterwegs sind, mit RPA ganz gut gelöst haben, auch wenn Klinik immer noch mal ein bisschen komplexer ist. Mhm. Was ist aus deiner Sicht der nächste Schritt? Ein AI-Native Reha-KISS?
Ehrlicherweise ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, da seid ihr ja auch nicht so weit von entfernt, dass man halt in die Richtung denkt, dass man halt eine State-of-the-Art-Technologie hat und das auch als im KISS-System komplett überall mit drin hat. Und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein, ehrlicherweise. Ob wann, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, wir müssen immer so ein bisschen Schritt für Schritt denken natürlich. Aber wenn man sozusagen in die Zukunft visionär denkt, denke ich schon an so ein sehr proaktives System oder nennen, wir können es auch gerne KISS nennen, welches einfach wie eine Art Assistenz für die medizinische Personal da ist oder auch für die Administration da ist, dass man halt alle Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzt, um das Personal besser zu machen und die Versorgung besser zu machen, dann im Umkehrschluss. Und diese Schritte zu gehen, sagen, wo können wir denn repetitive Aufgaben von Ärzten wegnehmen? Wo können wir die Zeit einsparen? Wo können die mehr Zeit mit Patienten verbringen? Dass man sich das ganz genau anguckt und sagt, okay, da und da und da, wie so ein Assistent des medizinischen Personals die richtigen Daten am richtigen Ort und am besten noch mit Vorschlagswesen vorhat, was ist das Beste für den Patienten zu welchem Zeitpunkt? So, und wenn wir dann komme ich aus der digitalen Therapie und dann kann ich den Patienten auch entlassen und ich sehe die Patientenkarriere eigentlich, die ist durchgehend. Ob das ja. die Prävention ist, ob das das Akuthaus ist, das muss alles zusammenspielen ja. in irgendeiner Form. Das wäre so der Idealcase, den ja. wir, ja, das ist so ein bisschen die Utopie dahinter, ja. aber wir müssen den Willen haben, das einzusetzen.
Ja.
Und das dürfen wir nicht stoppen und das ist, glaube ich, unsere gemeinsame Mission wahrscheinlich, da einen riesigen Schritt hier weiter vorwärts zu machen.
Jetzt ist es ja so, dass neben der Technologie sich aber auch die Branche selbst gerade relativ stark verändert. Wir haben im Krankenhausbereich sozusagen die Krankenhausreform, ne? Die Leistungsgruppen werden neu aufgeteilt. Gott weiß, was da noch alles kommt regulatorisch in den kommenden Jahren. Ich glaube, bei der Reha bahnt sich auch eine Strukturreform an.
In der Strukturreform in Form von wie wird bezahlt, wie viel wird bezahlt, etc. Ja, genau.
Wie siehst du denn eigentlich die Zukunft der Rehabilitation? Glaubst du, das ist ein Trend, dass wir lange noch sozusagen diese, ich sag mal, Kliniken haben, die weit verteilt in vielen ländlichen Gebieten irgendwie sind, wo Leute hingehen? Wird es digitaler? Wie siehst du so die Reha der Zukunft?
Also das sind natürlich jetzt zwei verschiedene Ansichten. So einmal, was ist so die kurzfristige Zukunft? Also was passiert in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal. Also es ist schon eher kurzfristig gedacht, wenn man vom Gesundheitswesen denkt. Ja. Und wo sieht man es in 15 Jahren oder jetzt sagen wir 2050? Ja? Ich sehe es, kurzfristig werden sich natürlich Sachen anpassen. Ja, muss auch sich angepasst werden. Also sei das in der, wie viel wird bezahlt und was sind die Vergütungssätze etc. Wonach wird eigentlich gemessen, ob eine Reha erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist? Das wünscht man sich ja eigentlich auch. Ne? Dafür wollen wir eigentlich arbeiten, dass irgendwie der Outcome des Patienten eigentlich im Vordergrund ist.
Absolut.
Ja, und ich glaube, dahingehend wird es auch immer mehr gehen. Kostendruck wird steigen. Ja, also wenn wir natürlich auch jetzt die Wirtschaftlichkeit in Deutschland sozusagen sehen, dass da natürlich ein gewisser Kostendruck auch entstehen kann, wofür die Reha dann auch in Zukunft noch Geld ausgeben kann. Es gibt jetzt schon einen gewissen Shift von stationär zu ambulant. So, das kann man auf jeden Fall jetzt schon mal kurzfristig sehen, insbesondere was orthopädische Fälle angeht, ne, so minimalinvasive Eingriffe. Dafür muss ich nicht nochmal auf eine Kur gehen, 3 Wochen.
Ja.
Das kommt ja von der Kur eigentlich. Ja. Ne, von, ne, dass wir so ein bisschen Urlaub und dann erhole ich mich ein bisschen. Ja. Das heißt, auf der Ebene wird sich das extrem, glaube ich, dahin entwickeln, dass eher so diese ambulanten Tageskliniken deutlich stärker wachsen werden. Das ist auch ein wachsender Markt. Ja. Auf der anderen Ebene sehen wir aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Psychosomatik, dass wir immer mehr Psychosomatikfälle haben. So, und die sind im Zweifel wieder besser aufgehoben in irgendwelchen stationären Einrichtungen. Also viele Stationäre machen mehr Psychosomatikbetten auf und also geht mehr so in die Richtung. Das heißt, da ist so ein bisschen ein Shift, abhängig von den Indikationen oder von den Fachabteilungen, die wir so sehen. Im Grundsatz kann man jetzt erstmal sagen, wird es der Reha in den nächsten Jahren, glaube ich, noch relativ gut gehen. Weil einfach der Bedarf da ist. Ja, also wir wollen noch die Leute in der Arbeit halten. Das heißt, Reha ist ja Reha vor Rente.
Ja.
Oder wenn wir natürlich von GKV, Reha vor Pflege. Und das wird ja immer, Pflege wird immer teurer. Das heißt, Reha wird immer ein Teil davon bleiben.
Ja.
Weil jeder wird erstmal als GKV in die Reha investieren, bevor die Pflege für eine Person gibt. Und das Gleiche ist bei der Deutschen Rentenversicherung. Das ist ja nicht so, dass die sich das nicht ausgerechnet hätten, was sie für die Reha ausgeben, dass das einen Vorteil hat, dass die auch schneller wieder ins Arbeitsleben reingehen dürfen. Hätten sie die Rechnung nicht gemacht, dann würden sie alles fehlinvestieren, was sie sozusagen dann dahingehend machen. Das heißt, ich glaube, kurzfristig wird es der Reha sehr gut gehen und da wird es zwar so ein bisschen Vergütungssätze und Kostendruck aufkommen, aber eher zum Positiven, dass sich halt auch die Einrichtung dahingehend verändert. Ich meine, wir haben da noch ganz komische Regeln, ne, mit wie viele Stellen brauche ich und so. Also letztendlich ist das ja wie ein Arbeitgeber.
Ja.
Also muss man ganz ehrlich sagen. Der sagt, wie viel Budget hast du, wie viele Leute musst du dafür anstellen und was sind auch noch die Vergütungssätze dann sozusagen dafür.
Ja.
So, das ist natürlich, wird das so bleiben? Das kann ich jetzt nicht sagen. Was wird in der Zukunft sein? Ich glaube, es wird viel mehr Patient Outcome sein. Also wird ganz klar nach Qualität. Und dahin geht aber auch schon ein bisschen das Denken auch der Kostenträger, die sagen, wir wollen sehen, was hier letztendlich für ein Outcome beim Patienten rauskommt. Und das werden wir auch mit betreiben. Also ich glaube, das ist auch ein Weg, den wir alle gut finden. Und wenn man den professionell gut angeht, dann wirst du als Reha-Abteilung oder als Reha-Einrichtung auch eine starke Zukunft haben. Weil weg wird sie nicht fallen.
Absolut. Ja. Und ich finde eigentlich dieses Outcome-Orientierte, das ist ja genau das, was wir eigentlich in jedem Bereich des Gesundheitswesens mehr oder weniger haben wollen.
Ja.
Woran der Akutsektor sich absolut die Zähne ausbeißt. Mhm. Insofern eigentlich Reha, da fand ich schon immer sehr sympathisch, dass man da viel stärker eben auf diese Qualitätsaspekte schaut.
Mhm.
Ich glaube, jedem, der mal intensiv darüber nachgedacht hat, was sind eigentlich so die systemischen Probleme, die sich ergeben, kommt immer wieder darauf, zum Schluss, solange die Vergütung nicht an Outcome gemessen wird, hat man immer ein Anreizproblem. Sei es unnötiges Volumen, zu lange im Krankenhaus behalten, zu kurz, whatever. Erst wenn Outcome eigentlich der relevante Faktor ist, dann hat man wirklich dieses Interessen-Alignment zwischen Leistungserbringer und Patient.
Mhm. Mhm. Sehe ich genauso und deswegen bin ich auch ein Fan davon. Ja, das viel mehr Outcome-basiert auch dazu. Ich habe jetzt gerade gehört in Amerika, dass jetzt diese ganzen großen AI-Scribe, die am Anfang auch immer dafür eingestanden sind, ne, dass das bessere Ärzte glücklicher machen, Burnouts da zu bessere Versorgung und dass die sich aber auch dezent entwickelt haben, Hauptsache ich kann viel abrechnen.
Dass
mir die KI dabei hilft.
Ja.
Würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das jetzt die richtige Herangehensweise ist. Ja. Hauptsache ich habe auch noch die letzte Abrechnung, die ich noch abrechnen kann.
Ja.
So, da muss man natürlich auch schon aufpassen. Ich glaube, das ist ja auch so gelernt im System, ne, dass die Ärzte alles sozusagen abrechnen. Jetzt kann ich alle Ärzte sozusagen dahingehend angreifen, aber dass man das System, dass man das nicht befördert. Ja, also man wird dafür, Hauptsache ich habe da viele Abrechnungsthematiken und verdiene so viel, das ist bestimmt, glaube ich, nicht die Zukunft. Ja? Wird auch nicht bezahlbar sein wahrscheinlich im Zweifel, ne? Also guck uns an.
Genau, das ist so ein bisschen irgendwie da auch wieder so ein Systemkonflikt, ne? Auf der anderen Seite, klar, für ein Krankenhaus jetzt in der schwierigen wirtschaftlichen Lage hört sich das mit Sicherheit erstmal attraktiv an. Ich investiere und kriege dann auch neben einer Prozesseffizienz, wo ich immer in der Praxis schauen muss, kriege ich die wirklich so gehoben und gemessen, auch den Vorteil, ich kriege noch mehr Erlöse, die sozusagen sehr konkret auf mein Ergebnis dann mit draufgehen, weil es ja eine Leistung ist, die ich vielleicht ohnehin abbringe. Ja. Gleichzeitig haben wir heute schon das Problem, dass die GKV eigentlich die Rechnung nicht bezahlen kann. Gell?
Mhm.
Insofern beißt sich die Katze da so ein bisschen in den Schwanz bei der ganzen Thematik.
Ja, ich glaube, damit beschäftigen sich viele Leute,
wie
das in Zukunft sein soll.
Ja.
Ja, aber genau, wir können ja nur die Welt besser machen für die Patienten und für die Ärzte. Ja? Dafür sind wir als Softwareanbieter sozusagen angetreten.
Ja, ja. Effizienz macht immer Sinn.
Also von daher sage ich, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, was wir hier versuchen reinzubringen und eine bessere Versorgung dahingehend zu stellen und auch zum Patienten hin. Aber klar, das ist ein absolut Sodom und Gomorra da in dem Bereich. Ne? Und bin ich auch gespannt, wohin sich das noch entwickeln kann und das ganze System. Ja.
Sind denn andere Märkte sozusagen für euch auch interessant oder ist es so, dass es die Reha, so wie sie in Deutschland institutionalisiert ist, ich sag mal gar nicht so an den offensichtlichen Märkten existiert?
Wie genau meinst du das?
Also andere Länder sozusagen.
Ach, andere Länder. Reha ist natürlich ein deutschsprachiges, also so wie die Reha in Deutschland gelebt wird, das kommt ja aus der Bismarck-Zeit, als die Rente kam, kam die Reha. Ja, hat auch Sinn gemacht, aber das sind 150 Jahre und hat sich vielleicht auch gar nicht so viel getan. Ja, doch ein bisschen schon, das ist ein bisschen gemein gesagt. Aber daher kommt ja so ein bisschen diese Idee der Rente, der Reha. Und von daher, so wie in Deutschland investiert wird, wir kriegen ja auch Ausländische aus Saudi-Arabien, aus Russland, die kommen ja alle nach Deutschland, weil hier ist die Reha gelernt und geübt und hier hat man halt diese ganzen Möglichkeiten darauf. Und jeder hatte das Recht darauf.
Ja.
Das ist sozusagen ein Recht. Deswegen ist es so groß. Wenn man da hinguckt, dass in Portugal es nur 200 Reha-Betten gibt, ja, und so, dann weiß man, okay, das ist halt ein anderer Markt. Aber dann hat man natürlich schon so auch, sag ich mal, ist der Reha-Markt an sich in Europa wachsend? Der ist nur anders aufgestellt. Es gibt viel kleineres, ist vielleicht deutlich ambulanter und nicht so viel im stationären Bereich. Das sind kleinere Einrichtungen, nicht so große. Also die gibt es nur anders. So, und wir gucken uns natürlich schon aus, wie können wir das exportieren, was wir haben. So, das ist jetzt zwar nicht kurzfristig unser Ziel, weil wir haben jetzt kurzfristig ist der deutsche oder der deutschsprachige Reha-Markt sehr relevant. Ja, jedes dritte Krankenhaus oder Einrichtung ist ein Reha-Einrichtung.
Ja.
So, von daher, da ist schon viel, viel zu tun. So, und das wissen ja immer viele nicht. Das heißt, und das ist auch nochmal vielleicht auch nochmal gar nicht so unwichtig zu verstehen, dass ganz oft Softwareanbieter, die in diese Märkte reingehen, immer in die Akut- oder in Praxen denken. Die Reha ist immer so wie ein Blinddarm. Ja? Ja, der wird von diesen Softwareanbietern immer so ein bisschen weggeschoben. Das macht es natürlich für uns als Ficus ehrlicherweise ein bisschen einfacher.
Ja.
Weil
wir
sagen, okay, wenn ihr das alles nicht wollt und ihr wollt, da könnt das nicht oder das ist nicht euer Fokusbereich, wir fokussieren uns. Und da kommen wir auch nochmal zu dem ganzen Thema, was haben wir denn auch für einen Mehrwert, den wir dann mehr bringen, wenn wir sagen. Und das nehmen die Kunden sehr wohl wahr. Das heißt, sich da auch sozusagen eine Verbesserung herbeizuführen und das darzustellen. Das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Jetzt international ist nicht primär unbedingt unser Gedanke, weil wir haben hier viel zu tun. Wir wollen das erstmal hier sozusagen flächendeckend einsetzen. Ich glaube daran, dass in 5 Jahren kein Arzt mehr nicht so eine Technologie nutzen wird. Glaube ich fest dran, weil es gibt keinen Grund, den ich sehe, dass nicht solche Technologien eingesetzt werden. Ob akut oder Reha oder irgendwelche Praxen oder wie auch immer. Von daher, glaube ich, haben wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum erstmal genügend Markt. Aber last but not least gucken wir uns natürlich auch noch andere Märkte an oder zukünftig, wie können wir auch expandieren und unser Produkt auch noch weiter vermarkten.
Ja. Was mich noch brennend interessieren würde, wenn man selber sozusagen im Markt versucht, quasi eine Technologie voranzutreiben, wie in dem Fall auch KI-basierte Lösungen, wie versucht ihr sozusagen das kulturell auch bei euch intern zu verankern? Wie geht ihr da sozusagen intern mit dem Thema Anwendung von KI um und wie stehst du auch sozusagen aus deiner Founder-Rolle dazu und wie versuchst du das mitzugestalten?
Das ist eine gute Frage, ehrlicherweise. Ja, das ist so ein kultureller Wandel und ich komme jetzt gar nicht so aus dieser Gen Z, so, sondern ich bin jetzt auch bisschen, also sozusagen die ältere Generation, die noch so dieses klassische digitale Produkt oder Software as a Service aufbaut und ne, ob das so ein Ruby on Rails war und so, was heute keiner mehr sozusagen nutzt und wo es keine KI gab und wo man letztendlich mit viel Personal erstmal große Produktteams, große IT-Teams und so, das hat sich ja komplett gewandelt. Also wir machen, was wir jetzt hier mit 5 Entwicklern können, das konnten wir früher bei Kasper mit 30. Ja, und so, also da sehen wir schon, das heißt, also der Paradigmenshift auch, welche Werte wir im Unternehmen ist, dass wir schon sagen, wir wollen erstmal gucken, was können wir für Technologie nutzen, bevor wir dafür größere Teams aufbauen. Ja, also das ist erstmal so ganz klassisch, so wie wir im tagtäglichen denken. Und ganz ehrlich werde ich momentan von meinen Mitarbeitern erzogen. Weil ich bin jetzt letztendlich schon der jetzt sozusagen das jetzt zum 7. Mal macht, so ein Unternehmen aufbauen. Und jetzt kriege ich junge Mitarbeiter, ob das jetzt meine Founders Associates sind und so. Die haben aber das ganz anders zum Teil schon gelernt. Und die sagen mir, nee, Benni, wir machen das mal so und so.
Ja, ja.
Also ich kann programmieren. Und dann kommen die plötzlich damit Programmier. Ja. Da lerne ich von denen.
Ja.
Und zwar tagtäglich. Und das ist für mich auch ehrlicherweise super spannend, mitzubekommen, wie man heute eigentlich Unternehmen vielleicht sogar kosteneffizienter auch stellen kann. Und ich habe jetzt auch mit vielen VCs auch gesprochen, sagen, wie viele eigentlich so KI-Modelle oder KI-Unternehmen, nenne ich sie jetzt mal, dass die viel schneller auch profitabel werden, dass die im Zweifel gar nicht mehr irgendwie großartig Geld einsammeln müssen.
Ja.
Ja, und das ist anscheinend auch für die VC-Welt da draußen wohl ein Problem, dass die sich ja diese Growth-Finanzierung oder so, ja.
Macht total Sinn.
So, also fand ich auch mal ganz spannend.
Ja.
Und dass man wirklich vielleicht heute auch da effizienter an die Kosten rangeht und nicht nur danach, oder früher hatte ich immer das Gefühl, ich habe 200 Mitarbeiter, ich habe 500 Mitarbeiter. Ich glaube, das ist heute eher so, ach du Armer.
Ja.
Ja. Früher war es noch so gefühlt so, ach krass, echt 500, du bist ja mehr. Ich hatte ja mit MyLorry Food Express hatte ich 1500 Mitarbeiter. Nie wieder will ich das freiwillig haben.
Ja.
Ja, das ist ja, wer will das?
Ja.
Ja. Und deswegen bin ich da sehr restriktiv, dass wir sagen, wir wachsen so eher, dass wir das auch wirklich benötigen, gucken uns erstmal an, wie wir uns effizienter darstellen.
Ja.
Und da finde ich echt einen wahnsinnig spannenden, nochmal so auch für mich Neuentdeckung, wie man Unternehmen heute aufbaut. Und was da eigentlich alles möglich ist.
Ja.
Das kannst du ja nachher dann auch deinen Kunden. Weil wenn wir es nicht anders machen würden als unsere Kunden,
ganz genau.
Ja, dann würden wir auch irgendwas falsch machen.
Dann kann man das niemandem vorwerfen.
Dann kann man niemandem vorwerfen, ganz genau. Also von daher leben wir natürlich das vor, was wir auch unseren Kunden verkaufen, nämlich Technologie einzusetzen, um effizientere Prozesse zu definieren. Ja?
Und was ist aus deiner Sicht da so das Projekt, was ihr gemacht habt, was für euch intern den größten Value hatte? Liegt das wirklich im Bereich Produktentwicklung, Rapid Prototyping oder habt ihr da noch was ganz anderes?
Also ich würde mal sagen, so insgesamt auf unserer ganzen administrativen Seite. Diese ganzen, also das ist wirklich von der Buchhaltung bis zur Abrechnung, wie man das heute eigentlich effizient gestalten kann, ohne dass du da noch irgendwie großartig irgendwas machen kannst. Das ist Buchhaltung, das ist HR, das ist Finanzwesen. Wie viel man davon heute eigentlich, ich sag jetzt mal, alleine oder in Kleinteam alles schon entwickeln kann. Das finde ich jetzt so, das ist bei mir halt auch ein großes Thema, weil ich bin jetzt sozusagen nicht in der Produktentwicklung, das macht mein CTO.
Ja.
Da sehe ich halt nur, die haben extrem kleine Teams und kriegen wahnsinnig viel Output.
Ja.
So, da sehe ich, okay, Wahnsinn. So, und sehe auch unseren Produktmanager, der tagtäglich nur mit KI arbeitet und irgendwelche Wireframes erstellt. Und also, das geht halt heute ratzfatz oder auch im Marketing. Ja, im Marketing haben wir ja auch die ganzen Themen, dass wir, also sei das, wie man eine Marketingkampagne aufbaut, sei das, wie man Bilder generiert, Videos generiert, etc.
Ja.
Und das sind alles so die kleinen Themen. Also ich glaube, wahrscheinlich hat man den meisten Mehrwert. Natürlich schon eine Entwicklung, aber da könnte ich dir nicht mal ganz genau sagen, was die tagtäglich da eigentlich nutzen und warum sind die eigentlich so schnell.
Ja.
Und da denke ich, wird der größte Mehrwert sein.
Ja. Ja. Sehr spannend. Ja, ich glaube, zum Schluss, wie du es richtig sagst, normalerweise sind das ja auch so die losen Enden, die dann bei einem als Gründer in der frühen Phase irgendwie immer mit hängen bleiben. Zu schauen, dass diese verschiedenen administrativen Prozesse doch irgendwie
so total.
Funktionieren.
Yeah. Ja, ja, klar, das bleibt immer bei einem selber hängen.
Ja.
Ja, und von daher freue ich mich da, wenn ich da auch gute Leute habe, die mir zeigen, wie können wir heute effizienter sein.
Ja.
Weil es ist ja nicht unbedingt, dass ich damit schon mal gearbeitet hätte. Ja?
Ja.
Und da hat sich einfach so wahnsinnig viel getan. Zum Guten, ehrlicherweise.
Ja. Ich glaube, das ist, wir hatten vorhin ja auch die Adaptionsgeschwindigkeit mit den geringeren Sales-Cycles. Das ist einer der Gründe, warum das Ganze jetzt so viel schneller geht, auch einfach ist, dass die Leute die Erfahrung mit der Technologie über ChatGPT und Co. auch direkt im privaten Leben sammeln können und dadurch eine ganz andere Sensibilisierung dafür haben, was da als Impact rauskommen kann.
Mhm.
So, wenn wir über traditionelle B2B-Software nachdenken, Gott sei Dank hatte damit keiner Touchpoints, ja.
Ja.
Wenn man jetzt an SAP oder so denkt. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Key-Driver einfach für diese viel schnelleren Sales-Cycle. Mal neben der Tatsache, dass sozusagen natürlich einfach der Mehrwert ein anderer ist, weil eben so eine direkte Arbeitsautomatisierung irgendwie auch stattfindet.
Ja, also das kann ich nur beschreiben. Also so gehe ich eigentlich meistens in meinen Pitch rein. Wer von euch nutzt denn schon im privaten KI?
Ja.
Dann gehen 90% der Arme gehen hoch. Weil irgendeiner wird ChatGPT schon mal genutzt haben.
Ja.
Ja. Und dann, wer nutzt denn hier im beruflichen KI? Und dann gehen kaum 5%
Das ist ein guter Trick, den merke ich mir.
Ja, dann kommt vielleicht der ein oder andere Assistenzarzt, der dann sagt, ich mache das eigentlich schon, obwohl das eigentlich gar nicht, ne? Also regulatorisch ist es eigentlich, ich kann nicht irgendwelche Daten in ChatGPT reinbringen, aber der nutzt es halt auch, weil es ihm schon eine Arbeitserleichterung gibt. So, und dann damit hat man natürlich relativ schnell schon mal so die Leute abgefangen, wie kann denn das sein?
Ja.
Warum wollt ihr euch privat verbessern? Aber wir müssen doch auch im Beruflichen, gerade da, wo es um Patienten geht und so, lass uns doch da auch anfangen, eine Verbesserung herbeizuführen. Ja. Und da merke ich immer schon so eine kleine, stimmt.
Ja.
Also das wird ja kommen. Ja. So, und das will ich denen eigentlich vermitteln, dann im ersten Gespräch.
Du hast gerade nochmal Regulatorik angesprochen. Mhm. Das vielleicht als letztes Thema, weil es so
toll.
Schön ist.
Danke, Max.
Merkt ihr in der Praxis, dass ihr von EU AI Act, MDR etc. Eingeschränkt seid? Oder tangiert euch das derzeit eher in der Praxis nicht und die Kliniken sind da auch total entspannt mit?
Ach, entspannt ist da gar nichts, ehrlicherweise. Also nein, das ist ja auch in Ordnung. Da gibt es dieses Personal, was der Datenschutzbeauftragte, die IT-Sicherheit, und die haben ja auch einen gewissen Druck. Und den muss man auch mal für voll nehmen. So, das ist deren Job. So, die müssen ja irgendwie prüfen und gucken. Und da gibt es auch sowohl als auch. Da gibt es die wollen eine Lösung, oder es gibt die sind dagegen.
Ja.
So, dann kommst du, dann sage ich auch manchmal, ey, komm, lass es sein. Next one. Ja, ja, musst du auch mal weglassen können, weil so gegen Windmühlen anzutreten, dafür sind wir viel zu schnell unterwegs und da musst du jetzt nicht noch auf Missionarstellung gehen und sagen, ich muss jetzt noch irgendwie jemanden überzeugen, der eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Sondern, aber das mache ich ehrlicherweise gar nicht mehr so oft, die Erfahrung. Das heißt, also, das Thema ist absolut wichtig, vielleicht auch jetzt nochmal durch Amerika etc., auch cloud-basierte Systeme, AWS, und da gucken die schon gefühlt immer mehr tiefer rein. Ne, soll es eine deutsche Serverlandschaft sein oder gut, ein deutscher sowieso, aber schon, dass die schon sehr kritisch dagegen sind, so diese Hoheit, dieser Datenhoheit. Und da wird schon sehr tief reingeguckt. Gerade natürlich, wenn du mit größeren Klinikketten arbeitest als jetzt mit den kleineren. Aber selbst die kleineren, da wird schon reingeguckt und die haben alle ihr Wissen, auch wenn es vielleicht auch manchmal Halbwissen ist. Wir versuchen das zu antizipieren, dass wir schon im ersten Gespräch immer mit unseren Datenschutzverantwortlichen mit reingehen. Also sobald, weil es ist die erste oder zweite Frage, ist Datenschutz. Wie macht ihr das denn?
Ja.
Dann reicht es nicht, wenn ich sage, naja, ich würde hier nicht sitzen, wenn wir nicht auch unser Datenschutzkonzept in irgendeiner Form richtig hätten und so.
Ja.
Ja, weil ihr habt ja von uns schon gehört und wir nutzen es ja auch schon. Aber da muss man das antizipieren. Man muss denen also Klarheit geben, wie ist das ganze Konzept aufgebaut, warum sind wir der Meinung, dass unser Datenschutzkonzept konform ist mit dem, was da draußen ist. Und das ist dann auch schon geprüft und. Aber immer wieder von vorne muss man da anfangen und das antizipieren. Und damit machen wir ehrlicherweise sehr gute Erfahrung, dass wir es nicht versuchen zu verstecken, sondern dass wir damit sehr proaktiv eher als eine Art Verkaufstool rausgehen. Dann, also du hast es, glaube ich, heute am Anfang auch gesagt, die ganze Regulatorik ist natürlich irgendwo so Pain in the Ass irgendwie.
Ja. Ja,
oh Gott, also es wird immer schlimmer. Ja, jetzt habe ich gerade wieder ein neues Testat gehört. Ja. Du kennst ja auch C5, jetzt gibt es das AIC4 oder so.
Ja, ja.
Also auch schon, das kam jetzt so gerade von der Klinik. Habt ihr schon damit auseinandergesetzt? Ja. Wieder ganz andere Sache. Also gefühlt kommt immer irgendetwas, aber umso proaktiver man damit umgeht und das in seine Verkaufsargumente mit reinnimmt, desto besser laufen wir eigentlich damit, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja. So, also du musst es nutzen, du musst es antizipieren. Ja. Du kannst nicht sagen, mache ich nicht.
Ja. Nee, absolut, absolut. Zum Schluss muss man, glaube ich, einfach sagen, das ist eine deiner Pflichten als Anbieter, wenn du sozusagen an Leistungserbringer Software anbietest, dass du da top of game sein musst bei diesen Regulatorik-Themen.
Ja. Ich habe da auch gerade gelesen, glaube ich, du hast ja auch einen General Counsel bei dir. Ja, ich weiß nicht, ob du den schon immer hattest, aber das ist ja ein Zeichen, dass ihr das als wahnsinnig wichtig
Ich muss auch sagen, also wir hatten vorher einen Legal Counsel, der uns mehrere Jahre begleitet hat, jetzt auch über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Mhm. Und mit der Gefahr, dass ihr das so ein bisschen komisch anhört, ich glaube, das war einer unserer besten und wichtigsten Anstellungen in der gesamten Firmengeschichte.
Ja.
Normalerweise ist jetzt, glaube ich, nicht so die klassische Startup-Schule, sich frühzeitig einen Anwalt an Bord zu holen. Mhm. Aber es war für uns wirklich ein absoluter Gamechanger, muss ich sagen. Einfach intern jemanden sozusagen mit Fixkosten dabei zu haben, der sich um diese Vielzahl von Datenschutz, Vergaberecht etc. pp-Themen kümmern konnte.
Mhm.
Also würde ich tatsächlich auch jedem Health-Startup ab einer gewissen Grenze empfehlen, sich da frühzeitig jemanden in-house an Bord zu holen.
Ja, das wäre auch irgendwann meine Frage noch an dich gewesen. Ja. Ab wann sollte ich mich denn damit? Nein, wir arbeiten natürlich mit sehr vielen Externen und so, aber klar, wir sind noch in einer ganz anderen Phase als junges Startup, aber das meine ich mit antizipieren.
Ja.
Wenn man da sich gut aufstellt und wirklich sauber ist und das auch dann nutzen kann für seine Vertriebsprozesse, ja, und einfach seine Kunden mit abholt,
ja,
dann hat man ehrlicherweise schon viel geschafft.
Ja. Ja. Wie macht ihr das in den Bereichen, wo es noch mehr, ich sag mal, Unsicherheit gibt? Das ist so ein bisschen etwas, was wir feststellen, dass gerade wenn es sozusagen um das Thema KI geht, dann fangen total viele Leute an, so über AI Act und Co. irgendwelche Fragen zu stellen, die aber gar nicht so hochgradig relevant sind, weil man ja, solange man keine Risikoanwendung ist, da eher auch unter dem Radar sozusagen bleibt bei den großen Pflichten. Abgrenzung Medical Device ist immer noch so eine Sache, wo auch eine gewisse Unsicherheit da ist. Wie geht ihr damit um?
Also es kommt relativ selten so, dass jetzt da jetzt in dieser Reha sich damit jetzt so extrem beschäftigt. Das könnte in Akut vielleicht ein bisschen anders sein. Da sind ja auch Prozesse deutlich schneller und da geht es auch um Diagnosen. In der Reha kommen die meisten ja schon mit der Diagnose. Ja, also dahingehend kommen diese ganzen Fragen. Die versuchen wir dann auch immer bestmöglichst zu beantworten. Aber ehrlicherweise, da sind ja auch noch viele Veränderungen. Also das ist ja alles noch gar nicht so, also gerade dieser EU-AI-Act, der ist ja, der lebt ja noch gar nicht so, richtig, sage ich jetzt mal. Sondern ist so. Der ist ja noch nicht mal festgeschrieben. Also geschweige denn, da gibt es jetzt großartig irgendwelche Strafen oder, ja, C5 ist ja ähnlich, da gibt es, das ist erstmal jetzt Pflicht, aber was macht man, wenn man es nicht hat? Dann ist ja auch noch nicht festgeschrieben. Ja. Ja. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich?
Ja.
Das sind halt immer so, das ist immer dieses gefährliche Halbwissen, was alle haben.
Ja.
Ja, so gefühlt. Und wo man selber möglichst sich so ein bisschen, also wir versuchen uns immer so ein bisschen die aufzuklären und sagen so, wir prüfen das tagtäglich, was da draußen passiert und halten uns an die Regulatorik und an Datenschutz und etc. Und das können wir euch mitgeben und das ist auch unsere Aufgabe, euch das mitzugeben. Und das reicht im Normalfall. Ja, wie gesagt, wenn es dann den einen oder anderen gibt, der will einfach eigentlich nicht.
Ja.
Der will nicht, dass man es nutzt, weil der findet noch, dann findest du immer einen Grund, etwas nicht einzusetzen. Ja. Dann sagen wir auch, okay, dann halt nicht. Aber das ist nicht der Normalfall.
Ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal eigentlich ein guter genereller Startup-Tipp, gerade im Gesundheitsbereich. Wenn man early ist, dann kommt man manchmal das Mindset, um jeden einzelnen Kunden extrem zu kämpfen. Aber es gibt definitiv gerade in unserer Branche auch Kunden, die will man zu einer gewissen Zeit nicht haben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis.
Ja, das glaube ich auch in jeder Branche
so. Ja.
Ja, wenn man sich darauf fixiert und zu viel Zeit in einen Kunden rein investiert, dann reibt man sich ja auch da, und gerade am Anfang. Ja, wenn man sich da nicht die richtigen, sag ich mal, Early Adapters, wie man sie ja so schön nennt, und dann macht es auch Spaß.
Ja,
mit denen macht man ja dann richtig tolle Sachen und nur so, glaube ich, entwickelt sich das Produkt dann auch in die richtige Richtung, als wenn du dir den kompliziertesten Fall aufnimmst und versuchst, für den alles richtig zu machen und du aber eigentlich vergisst, ein richtig gutes Produkt zu bauen.
Ja.
Ja, also von daher, da sollte man sich die ersten Partner, sag ich mal, Kliniken, die da ganz am Anfang mitmachen, die sollte man sich sehr gut aussuchen. Ja. Und nicht jeden nehmen, den man kriegen kann, sozusagen. Ja.
So, das ist doch nochmal ein schöneres Schlusswort geworden als regulatorik.
Ja, eindeutig. Ja. Ich dachte schon.
Benjamin, dann ganz lieben Dank für das angenehme Gespräch. Freut mich sehr, dass du da gewesen bist. Und dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg für FICOS.
Danke.
Und hoffentlich bis ganz bald.
Ich bedanke mich bei dir für die Einladung und auf viele schöne Momente noch hier in unserer Gesundheitswesenwelt. Ja. Danke dir.
Danke dir.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!